In 7 Stunden wird es soweit sein.
In 7 Stunden wird es soweit sein.
In 7 Stunden wird es soweit sein.
So wie man seinen Mund aufmacht, schon nach den ersten 1, 2, 3 Silben verraten wir ganz viel über uns selbst.
Von Engelszungen und Erpresserstimmen. Phonetiker erforschen die menschliche Stimme. Eine Sendung von Anja Schrum.
Obwohl wir der Meinung sind, oft wir informieren ja nur die anderen über irgendwelche sachlichen Inhalte oder was auch immer. Das geht gar nicht, ohne dass wir immer auch gleichzeitig etwas über uns als Quelle, als Sender dieser Information verraten.
Walter Sendelmeier spricht ruhig und bestimmt. In Bayern geboren, in Hamburg aufgewachsen, Professor in Berlin mit Wohnsitz in Bonn. Quer durch die Dialektzonen zieht sich seine Sozialisation. Und jede Station hat unterschiedlich stark ihre Spuren hinterlassen.
Es fängt natürlich die Prägung von Stimme und Sprechweise mit der Geburt an. Wir werden unmittelbar durch unsere Sprachumgebung geprägt. Es ist primär Imitationslernen, was hier zuständig ist für den Spracherwerb. Und die unmittelbare Umgebung, primäre Bezugsperson, ist natürlich besonders wichtig. Oft ist es ja die Mutter. Diese Sprechweise ist maßgeblich dafür verantwortlich, in welche Richtung dann die individuelle Stimmentwicklung geht.
Bereits Neugeborene schreien unterschiedlich. Das haben kürzlich Wissenschaftler der Universität Würzburg herausgefunden, indem sie die Schreie französischer und deutscher Säuglinge verglichen. Während die kleinen Franzosen häufig ansteigende Schreimelodien anstimmen, brüllen die kleinen Deutschen eher mit fallender Tonhöhe. Anders ausgedrückt, die Säuglinge schreien in dem Melodieverlauf, der für ihre Muttersprache typisch ist. Herausgefunden hat das eine interdisziplinäre Forschergruppe aus Biologen, Neuropsychologen und Mathematikern. Das sei typisch bei phonetischer Forschung, meint Walter Sendelmeier.
Wir sind ein Fach, das wirklich par excellence interdisziplinär arbeitet. Es gehen tatsächlich verschiedene Disziplinen ganz eng ein in unseren Gegenstandsbereich. Die Psychologie ist natürlich ganz stark vertreten, dann aber auch die Sprachakustik als Teilgebiet der Physik. Wichtig sind auch Aspekte der HNO-Medizin oder der Phoniatrie, bei der Behandlung etwas der Physiologie, des Kehlkopfes oder des Innenohres.
Der Kommunikationswissenschaftler Sendelmeier von der Technischen Universität Berlin und sein Team haben sich auf das Verhältnis von Emotionalität und Stimme spezialisiert. Die Wissenschaftler untersuchen, wie Basisemotionen, etwa Freude oder Angst, mit der Stimme ausgedrückt werden und an welchen akustischen Merkmalen ein Hörer diese Gefühlszustände erkennt. Immer wieder analysieren die Forscher auch Politikerreden. Aktuell fällt Sendelmeier auf:
Es ist natürlich schon eine allgemeine Erregungssteigerung im Augenblick zu erkennen durch die Auseinandersetzung etwa um soziale Dinge.
Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, lese ich heute und gestern, das sei ja alles rechtsradikal, was ich vertreten würde. Ich würde im braunen Sumpf fischen. Man muss schon wirklich linksextrem in der Birne sein, wenn Leistungsgerechtigkeit als rechtsradikal gilt, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Man kann die typischen Dinge beobachten, dass mit Erregung etwa die mittlere Stimmtonfrequenz nach oben geht, dass eine gewisse Ärgerlichkeit der Beteiligten, die attackiert werden oder selbst attackieren, zu hören ist, dass die Betonung sich verändert, dass zum Teil in der ärgerlichen Sprechweise die Beteiligten nicht nur lauter sprechen, sondern oft auch deutlicher, dass mehr Silben betont werden und durch die Erhöhung der Anzahl der betonten Silben auch die Aussprache deutlicher wird. Und das, obwohl Menschen in diesem erregten Zustand in der Regel schneller sprechen. Also ein ganz interessantes Phänomen, das einen grundsätzlichen Zusammenhang aus den Angeln hebt, der nämlich lautet, je schneller Menschen sprechen, desto undeutlicher sprechen sie.
Denn normalerweise nimmt die Deutlichkeit der Aussprache mit zunehmender Sprechgeschwindigkeit ab. Eine Entdeckung, die Sendelmeier und seine Kollegen machten, als sie die Stimmlagen der SPD-Spitzenpolitiker Rudolf Scharping und Oskar Lafontaine verglichen. Bei dem SPD-Krisenparteitag in Mannheim 1995 prallten die beiden als Redner aufeinander. Ein Glücksfall für die Stimmforscher.
Das Interessante an diesen beiden Reden ist, dass sie inhaltlich fast identisch sind. Es werden wirklich die gleichen Inhalte transportiert.
Gewerkschafter gelten als traditionalistisch, Unternehmer als Modernisierer. Ist Klaus Zwickel ein Traditionalist? Ist der Präsident von Gesamtmetall, Herr Gottscholl, ein Modernisierer? Was ist denn dagegen zu sagen? Nichts ist dagegen zu sagen, dass Politik sich auf grundlegende Werte stützt, die dem Zeitgeist nicht geopfert werden dürfen. Wir haben nämlich, als wir groß geworden sind, von den Anfängen der Arbeiterbewegung der Sozialdemokratie nicht in erster Linie immer Nationalhymnen gesungen. Nein, es gab die Internationale und die hieß eben, alle Menschen werden Brüder. Das ist unsere Tradition.
Ähnlicher Inhalt, unterschiedliche Wirkung. Die Stimmen der Sprecher beeinflussten damals die Stimmung der Zuhörer. Am Ende wurde, für alle überraschend, Oskar Lafontaine Parteivorsitzender und nicht, wie erwartet, Rudolf Scharping.
Scharping macht einen Kardinalfehler mit der Betonung. Er betont Silben, also mit Betonung ist gemeint, dass einzelne Silben hervorgehoben werden, um etwa eine Wortbetonung zu erzeugen oder auf Satzebene eine Silbe als Satzfokus zu kennzeichnen. Diese Funktion bewirkt Scharping durch Dehnung der Silben, die er hervorheben möchte.
Und könnten wir nicht eine einfache Regel beherzigen? Was ich meinem Genossen oder meiner Genossin nicht ins Gesicht sagen kann oder will, das erzähle ich über ihn oder sie auch nicht in Hintergrundgesprächen.
Und das ist bei seiner ohnehin sehr langsamen Sprechweise tödlich. Dadurch wirkt es noch gedehnter, noch langsamer, noch passiver, noch träger, eben noch weniger aktiv, noch weniger kämpferisch.
Jedes Gefühl färbt die Sprache, macht sie schrill oder flach, gehetzt oder säuselnd. Um den emotionalen Ausdruck, das Verhältnis von Stimme und Stimmung berechenbar zu machen, holte Sendelmeier Schauspieler ins Tonstudio und bat sie, einen inhaltlich neutralen Satz in unterschiedlichen Gefühlslagen zu sprechen. In 7 Stunden wird es soweit sein.
Also ein emotionaler Ausdruck.
In 7 Stunden wird es soweit sein. In 7 Stunden wird es soweit sein.
Das wird von Hörern sehr eindeutig als Ärger klassifiziert. Dann nehmen wir mal jeweils eine Frau, eine Frauenstimme, eine Männerstimme.
In 7 Stunden wird es soweit sein.
In 7 Stunden wird es soweit sein.
Ein weiteres Beispiel mit deutlichem Kontrast.
In 7 Stunden wird es soweit sein.
In 7 Stunden wird es soweit sein.
Das war eindeutig die Trauer.
In 7 Stunden wird es soweit sein.
In 7 Stunden wird es soweit sein.
Dies wird sehr eindeutig als Angst erkannt.
Diese Aufnahmen wurden Probanden vorgespielt. Sie schätzten den emotionalen Status des Sprechers ein. Ordneten mindestens 80% von ihnen diese Sätze den richtigen Emotionen zu? Dann wurde die gesprochene Sprache Silbe für Silbe untersucht und die Funktionsweise der Stimmlippen beobachtet. Die Art und Weise ihrer Schwingungen ist entscheidend für den Stimmklang, die Häufigkeit der Schwingung für die Tonhöhe.
Bei ärgerlichen Stimmen ist die Schließphase, also das Zusammenklatschen der Stimmlippen an den unteren Randkanten, sehr rasch. Das passiert sehr abrupt. Dadurch entsteht eine impulsförmige Anregung des Stimmtons. Und diese impulsförmige Anregung führt dazu, dass wir in den höheren Obertönen mehr Energie haben. Dadurch klingt die Stimme kräftig und auch ein bisschen aggressiv.
Genau die gegenteilige Entwicklung lässt sich bei der Emotion Trauer sprachakustisch feststellen.
Die Schließphase verläuft deutlich langsamer. Die Stimmlippen klatschen nicht so schnell und abrupt an den unteren Randkanten zusammen, sondern der Schließvorgang ist sehr viel weicher. Dadurch konzentriert sich die gesamte Energie des Spektrums auf die unteren harmonischen. Im Grundton und den ersten 2, 3 Obertönen ist fast die gesamte Energie des Signals hin zu den höheren harmonischen, zu den höheren Obertönen, wie man in der musikalischen Akustik sagen würde, ist kaum noch Energie vorhanden. Dadurch klingt diese Stimme gedämpft, dunkel, eben traurig.
Weil es sind viele interessante Sachen dabei.
Peter Müller streckt sich, um auf den Schrank zu greifen. Vorbei an einem großen Trichter, einem Grammophon und einem Parlographen. Alles alte Stimmaufzeichnungsgeräte, die hier an der Universität Halle-Wittenberg in der phonetischen Sammlung stehen.
Wir haben auch gerade was ganz Besonderes. Die ist wirklich schon mit Vorsicht zu genießen. Von 1903, Wandtafel der deutschen Aussprache von Otto Bremer. Das war einer unserer ersten maßgeblichen Vorfahren.
Die menschlichen Sprechwerkzeuge steht auf dem alten Schaubild und senkrechter Durchschnitt durch die Mitte des Kopfes. Mit Nasenhöhle, Gaumenbein, Oberkiefer, oberem Schlundschnürer, hinterer Rachenwand und Kehlkopf. 100 Jahre wird die phonetische Sammlung an der Martin-Luther-Universität dieses Jahr alt. So lange erforscht man hier schon die menschliche Stimme, den Ausdruck, die Dialekte. Müller spielt eine Stimme aus der Vergangenheit vor, aufgenommen 1925.
Dieser Dialekt, das Wangerooger Friesisch, den wird man heute nicht mehr vorfinden, weil die Bewohner, die ihn damals gesprochen haben, gibt es heute nicht mehr.
Während Müller die phonetische Sammlung betreut, beschäftigt sich wenige Zimmer weiter Professor Baldur Neuber mit aktuellen Projekten der Stimmforschung.
Mehrere befassen sich also mit der Callcenter-Telefonie. Wir sind darauf gekommen, weil wir von der Industrie angesprochen wurden. Zum einen geht es darum, Software zu entwickeln, die in Kooperation mit dem Menschen in der Lage ist, Emotionen zu erkennen, die in der Lage ist, gesprochene Sprache zu identifizieren, zu erkennen und sie eben für diesen Zweig nutzbar zu machen.
Dafür zeichnen Neuber und seine Kollegen Callcenter-Gespräche auf und machen eine Gesprächs- und Stimmanalyse.
Die setzt an bei Sprechgeschwindigkeit, bei Pausen, generell bei phonetischen Parametern, bei der Melodie, beim Stimmklang. Das sind so im Wesentlichen die Punkte.
Wenn die Callcenter-Gespräche von der Norm abweichen, die Stimme des Mitarbeiters sich verändert, der Takt oder die Melodie, dann soll künftig automatisch der Betreuer, also der Vorgesetzte, informiert werden. Damit das Gespräch nicht aus dem Ruder läuft und der Kunde es nicht unzufrieden beendet. Eine vollautomatische Stimm- und Stimmungskontrolle aus dem Hintergrund, das ist das Ziel.
Ein Punkt ist, dass wir tatsächlich mit mehreren Softwarefirmen zusammen schon also relativ solide Voruntersuchungen haben, die dazu führen werden, dass man Software einsetzen kann, die es bisher noch nicht gab. Also dass beispielsweise da, wo sich ein Trainer bisher rein so auf Zufall irgendwo eingeschaltet hat, ganz gezielt sagen kann, in dem Gespräch ist was nicht in Ordnung, das erkennt die Software und dann schaltet sich da ein Trainer, ein Coach zu und kann gezielt nachfragen und reinhören. Soweit ist es doch schon gediehen.
Aber es gibt auch wesentlich dramatischere Anwendungsgebiete.
Bombe explodieren im Hauptbahnhof Koblenz, dreiviertel Stunde. Zwei Sprengsätze sind da versteckt. Nehmen Sie meine Warnung ernst. Bombe explodieren im Hauptbahnhof Koblenz, dreiviertel Stunde. Zwei Sprengsätze sind da versteckt. Nehmen Sie meine Warnung ernst.
Der Mitschnitt einer Bombendrohung. Das Polizeipräsidium Koblenz hat sie aus Fahndungsgründen im Internet veröffentlicht. Ähnliche Anrufe begutachtet Hermann Künzel immer wieder. Der Professor am Institut für germanistische Sprachwissenschaften der Universität Marburg ist einer der wenigen forensischen Phonetiker in Deutschland. Bis zu seiner Promotion hat Künzel vor allem medizinisch gearbeitet. Er entwickelte ein Trainingsprogramm für Kinder mit Lippen-Gaumenspalte. Dann wechselte er ins Bundeskriminalamt, in die Abteilung Sprecherkennung.
Was damals, Anfang der 80er Jahre, die Aufgabe hatte, menschliche Stimmen automatisch zu identifizieren. Und dazu dachte man sich damals, kann man rechnergestützte Sprechererkennung benutzen. Das Projekt schlug fehl, musste auch damals fehlschlagen, weil ein ganz wichtiges Problem noch nicht gelöst war, was dem Laien vielleicht banal erscheint, nämlich wie man nicht die Effekte der unterschiedlichen Stimmen, sondern die Effekte der unterschiedlichen Telefonkanäle berücksichtigen und neutralisieren kann.
Wenn zum Beispiel zwei unterschiedliche Stimmen mit demselben technischen Hintergrundgeräusch analysiert werden, kann der Eindruck entstehen, es handle sich um dieselbe Stimme. Dabei ist der gemeinsame Nenner allein dasselbe Hintergrundgeräusch des Telefonkanals. Diese Effekte zu identifizieren und herauszurechnen, gelang erst Ende der 90er Jahre. Doch trotz aller technischen Fortschritte, der forensische Phonetiker verlässt sich nach wie vor zuallererst auf seine Ohren.
Am Anfang steht immer die auditive Analyse durch den geschulten Hörer. Das hört sich so einfach an. Das bedeutet aber, geschulter Hörer ist jemand, der vom ersten bis zum letzten Semester einen bestimmten Kurs gemacht hat, nämlich Artikulations-, Transkriptions- und Hörübungen, wo man wirklich total anders hört als jemand, der keine Ausbildung hat. Also ich will jetzt nicht sagen, man hört die Flöhe husten, aber man hört doch Dinge, die einem nicht geschulten Hörer nie auffallen würde.
Der Phonetiker hört auf individuelle Stimmmerkmale, wie zum Beispiel unterschiedliche Arten zu lispeln oder das Schmatzen beim Trennen der Lippen. Ein solches Merkmal wurde auch dem Terroristen Peter-Jürgen Boog zum Verhängnis. Künzel identifizierte ihn als einen der Entführer des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer anhand von Interviews, die die RAF-Terroristen mit dem später ermordeten Schleyer aufgezeichnet hatten. Künzel verglich diese Aufnahmen mit einem Interview, das Peter-Jürgen Boog im Gefängnis gab. Die Aufzeichnung des Interviews wurde der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt.
Dem hat er offensichtlich zugestimmt und dachte sich vielleicht, ja, die gucken jetzt, ob ich mich da inhaltlich irgendwie verrate, aber hat nicht dran gedacht, dass man auch seine Stimme selber analysieren könnte. Und was bei ihm nun auftrat, war eine ganz besondere Anomalie bei der Aussprache des Lautes Sch. Der hatte immer so einen kleinen, einen ziemlich deutlichen, sogar Pfeifton drin gehabt, der aufgrund einer defekten Zahnstellung entstand. Und es war nicht nur so, dass dieser Schetismus, so nennt man das, immer gleich vorhanden war, sowohl bei ihm als auch auf dem Asservat mit Schleyer, sondern dass auch der Frequenzbereich und die Lautstärke, mal laienhaft ausgedrückt, dieses Geräusches bei beiden absolut identisch war.
Zahlreiche Merkmale machen die Stimme unverwechselbar. Wie schnell jemand redet und wie er atmet, wie viele Pausen man macht oder wie viele Äs man einbaut. Auch wie alt der Sprecher ist, versuchen die forensischen Phonetiker herauszuhören. Frauenstimmen sind, aufgrund der höheren Sprechstimmlage, schwieriger einzuschätzen als Männerstimmen. Kettenrauchen und ein allgemein schlechter Gesundheitszustand lassen die Stimme um Jahre älter klingen. Trotzdem können geübte Phonetiker das Alter auf plus minus 5 Jahre genau schätzen. Sie achten aber auch auf die dialektale Einfärbung und fremdsprachliche Akzente.
Das haben wir zum Beispiel herausgefunden, ist in mindestens der Hälfte aller Fälle, wo die Polizei eine Sprachprobe einschickt und sagt, ja, wahrscheinlich türkischer Akzent zum Beispiel oder englischer Akzent, dass man sagen kann, ihr seid drauf reingefallen, das ist er nicht.
Auch das Sprechen mit einer verstellten, sehr hohen Stimme mag zwar in Fernsehkrimis häufig vorkommen, in der Realität ist es eher selten und wenig erfolgversprechend, sagt Künzel.
Wenn man seine Stimme jetzt verstellt in dem Sinne, dass man zum Beispiel in Kopfstimme reden will, das zieht auch nicht, weil man sowas ausprobieren muss vorher. Und es gibt noch ein paar andere Verstellungsarten, die unter deutschen Kriminaltäterkreisen sehr beliebt sind. Ich will die jetzt nicht aufzählen, aber im Prinzip kann man sich das alles sparen.
Doch wie aussagekräftig ist die Stimme im Vergleich zu anderen Identifizierungsmethoden?
Die größte Individualität hat sicherlich der genetische Fingerabdruck, der auch im ganzen Leben lang nicht verändert werden kann. Das haben Sie bei der Stimme nicht. Die Stimme kann altern, die kann stressunterworfen sein, die kann sich verstellen im Gegensatz zum Fingerabdruck und so weiter. Das bedeutet, die Stimme, die an sich genauso individuell für jeden Menschen ist wie ein Fingerabdruck, kann diese Individualität leider gerade im forensischen Bereich nicht voll ausspielen.
Im kriminalistischen Alltag spielt vor allem die dialektale Herkunft eines Täters eine große Rolle. Die regionale Herkunft bezeichnet nicht zwangsläufig den Ort der Geburt, sondern das Gebiet, in dem jemand seine sogenannte Sprachprägephase verbracht hat. Diese Zeitspanne entspricht meist der Schulzeit. Für das BKA hat Künzel die Datenbank regionaler Umgangssprachen des Deutschen entwickelt. Damit lässt sich innerhalb kurzer Zeit feststellen, aus welcher Region ein Täter stammt. Dazu wird die Sprachprobe eines Täters phonetisch transkribiert. Der Sprachlaut wird dabei quasi in seine Atome zerlegt.
Man kann dann zum Beispiel so was wie Pa, was für den Laien aus einem P und einem A besteht, kann man in 5 oder 6 Teile einteilen, wenn man eben so analytisch hören gelernt hat und auch das Werkzeug gelernt hat, mit dem man so etwas transkribiert, und kann dann in den Rechner auf der Tastatur nicht mehr normale Buchstaben eingeben, sondern diese Lautsymbole, und dann den Rechner suchen lassen, zeige mir alle die und nur die Gegenden in Deutschland an, wo dieses Wort so gesprochen wird. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sowas haben wie nü, ja, dann ist klar, welches Gebiet dann grün oder rot aufleuchten wird.
Nämlich der südöstliche Teil Deutschlands, also Sachsen, eine phonetische Fahndungshilfe.
Wenn Sie jetzt einen Erpresser zum Nachteil eines Kaufhauses in Berlin haben, Sie haben die Stimme vorliegen und Sie können die analysieren in Ruhe und sagen, also bei diesen 20 Sekunden, die der hier spricht, kommt für mich ganz klar raus, dass er einen westpfälzischen Akzent hat, sprich, er kommt aus dem Saarland, der Dialekt heißt so. Und dann kann die Polizei in Berlin in ihrer Statistik nachgucken, welche einschlägigen Kunden haben wir denn. Und in dem Falle gab es überhaupt bloß 2, die aus dem Saarland kamen, und gleich der erste hat es dann zugegeben.
Die Stimme ist unsere individuellste Visitenkarte, sagt auch Professor Walter Sendelmeier. Wie viel sie dem Hörer über die Persönlichkeit des Sprechenden verraten kann, auch das haben die Wissenschaftler an der TU Berlin untersucht. Zuerst wurden Testpersonen gebeten, sich nach einem standardisierten Persönlichkeitstest selbst einzuschätzen.
Das sind so Grunddimensionen der menschlichen Persönlichkeitsstruktur, auf die man sich in der Persönlichkeitspsychologie in den letzten Jahrzehnten weltweit geeinigt hat.
Die Faktoren, die sogenannten Big Five, sind Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Nachdem sie sich selbst eingeschätzt hatten, bekam jede Person 3 Sprechaufgaben.
Und wir haben verschiedene Textsorten, eben berücksichtigt, Spontansprache, diesen gelesenen Text mit der Aesop-Fabel und auch, was aus dem klinischen Kontext hereingespielt hat, ein konstant gehaltenes A. Solange die Luft reicht, mussten diese Sprecher und Sprecherinnen auch das A erzeugen.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Die Aufnahmen wurden 30 Testhörern vorgespielt. Sie sollten den Sprechern Persönlichkeitsmerkmale zuordnen.
Und was kam heraus? Zu unserer Verwunderung schon beim ersten Anlauf relativ deutlich, zumindest für 2 der 5 Basisdimensionen. Und zwar gerade für die beiden wichtigsten, wenn man so will, nämlich die beiden Skalen Extraversion und Neurotizismus. Für diese beiden Skalen konnten wir signifikante Korrelationen finden. Das heißt auf Deutsch, die Sprecher und Sprecherinnen, die sich bei der Selbsteinschätzung als eher extrovertiert eingestuft haben, also als eher gesellig, als eher menschenzugewandt und so weiter, die wurden auch von den Hörern lediglich auf der Basis der kurzen Stimmbeispiele ganz ähnlich eingestuft.
Persönlichkeitsmerkmale per Stimmanalyse bestimmen, davon dürfte so mancher Personalchef träumen. Doch Walter Sendelmeier winkt ab. So aussagekräftig sind die Erkenntnisse seiner Forschungsgruppe noch lange nicht.
Hallo? In der Wettendorfschule wird eine große Explosion geben innerhalb in einer Stunde.
Seit den 70er Jahren gibt es Versuche, eine rechnergestützte, automatische Stimmerkennung zu entwickeln. Was bei Banken heute vereinzelt eingesetzt wird, Zugangskontrollen via Stimme, war für die forensische Phonetik lange Zeit Zukunftsmusik. Schuld waren unter anderem die Aufnahmebedingungen, wie etwa die Übertragung der Stimme per Telefon. Seitdem der Störfaktor Telefonkanal per Computer herausgerechnet werden kann, setzen auch die Forensiker zunehmend auf automatische Sprecheridentifizierung. Eines der neuen, sogenannten Total-Voice-Systeme wurde in Spanien entwickelt, zur Terrorismusbekämpfung. Professor Hermann Künzel von der Universität Marburg.
Das ist ein System, was an sich von der spanischen Guardia Civil mal entwickelt wurde. Und wenn ich Ihnen sage, wofür, können Sie sich das gleich vorstellen. Die ETA-Leute sprechen baskisch und wenn die im Fernsehen auftreten, sind die immer vermummt. Man hat also nur die Stimme. Und der Rechner sollte also für spanisches Bedienungspersonal zugänglich sein, aber Situationen betreffen, in denen wahrscheinlich gar nicht Spanisch gesprochen wird oder bei denen manchmal Spanisch und manchmal eben nicht Spanisch gesprochen wird.
Ein Vorteil des neuen Verfahrens? Es ist völlig egal, in welcher Sprache eine Stimme spricht.
Der Rechner beurteilt allgemeine Resonanzmerkmale der Hohlräume, die wir zum Sprechen benutzen. Hals-, Nasen-, Rachenraum und Mundraum. Dann wäre es dem Rechner völlig egal, in welcher Sprache eine Sprachprobe eingereicht wird. Hauptsache ist, sie hat eine Mindestdauer von 60 Sekunden.
Die Resonanzräume in Mund, Nase und Rachen eines Menschen sind viel individueller und damit viel charakteristischer als etwa die Stimmtonerzeugung im Kehlkopf. Mit den neuen Total-Voice-Systemen lassen sich aber nicht nur 2 oder mehr Stimmen miteinander vergleichen, es lassen sich auch bestimmte Stimmen herausfiltern, aus einer Vielzahl von Telefonkanälen zum Beispiel.
Sie sitzen als Fernmeldebeobachter einer bewaffneten Streitmacht in einem Kriegsschauplatzland, zum Beispiel Afghanistan, und überwachen zum gleichen Zeitpunkt rund um die Uhr so und so viele 1000 Telefonkanäle. Sie haben neben sich quasi eine Blacklist liegen, eine Liste von verdächtigen Stimmen, sagen wir mal 50. Sie wissen im Einzelfall vielleicht gar nicht, wie die Leute heißen, denen die Stimmen gehören. Sie wissen aber, also alle, die auf der Liste stehen, diese Stimmen, das sind ganz gefährliche Leute. Und sie haben jetzt ihren Rechner so programmiert, dass er, wenn immer auf diesen Tausenden von Telefonkanälen eine von diesen Stimmen telefoniert, er ihnen einen Alarm zukommen lässt und das, was dann dort gesprochen wird, wird zum Beispiel, wenn das auf Paschtu ist oder auf Arabisch, wird das an einen Dolmetscher weitergeleitet, der ihnen dann gleich sagen kann, was da besprochen worden ist.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die mit der Stimme. Bei uns können Sie Ihren Traumpartner nicht nur sehen, sondern auch hören. Oder falls wir
eine Stimme für die Liebe. So wirbt eine Partnervermittlung im Internet und setzt auf Stimmen als Kontaktmittel. Für Professor Walter Sendelmeier von der TU Berlin eine durchaus nachvollziehbare Strategie, um sich von anderen Chat- und Mail-Angeboten abzuheben.
Man kann viel erfinden, man kann, wenn man sich nur auf einer schriftsprachlichen Ebene kennenlernt, das Blaue vom Himmel herunterlügen und es ist nicht überprüfbar, nicht kontrollierbar. Deswegen kommt eben bei der ersten engeren Kontaktaufnahme Stimme und Sprechweise eine so große Bedeutung zu.
Ja, hallo, ich bin der Jan, bin 34 Jahre alt.
Ja, hallo, ich heiße Beate, ich wohne in Düsseldorf.
Ja, hallo, hier ist der Ralf aus Bremen.
Servus, ich bin die Scarlett.
Wenn wir jetzt quasi live den anderen Menschen am Telefon haben, dann kriegen wir etwas, um doch nochmal diesen Ausdruck zu gebrauchen, etwas Authentisches geboten. Das heißt, wir kriegen durch Stimme und Sprechweise, durch den Klang, also jetzt nicht das, was inhaltlich gesagt wird, sondern wie die Stimme klingt, wie jemand spricht, wie der Rhythmus ist, wie der Mensch betont, wie die Satzmelodie rauf und runter geht, all diese Dinge, kriegen wir dann ungefiltert präsentiert und haben dann quasi einen ersten Klang von dieser Person vor uns.
Und der kann für den ersten Eindruck entscheidend sein. Eine unangenehme Stimme kann Sympathiepunkte kosten. Ein Manko vor allem für Politiker auf Stimmenfang. Nicht zuletzt das war der Grund, warum sich die britische Premierministerin Margaret Thatcher einem intensiven Training unterzog. Die Stimme der eisernen Lady klang zu hoch. Nach langem Üben senkte sie sich um eine halbe Oktave. Derartige Stimmschulungen beurteilt Walter Sendelmeier skeptisch.
Also vor solchen Dingen möchte ich ganz ausdrücklich warnen. Immer wenn solche Berater daherkommen mit so 10 goldenen Regeln, müssen sie misstrauisch werden. Denn Stimmerzeugung und Sprechen ist was sehr Komplexes und das ist nicht mit so kleinen Hoppla-Hopp-Regeln erklärt. Vor allen Dingen ist es ja auch so, es muss ja zum Sprecher und zur Sprecherin jeweils passen. Wenn man solche 10 goldenen Regeln hätte, dann könnten wir uns die ja alle aneignen und wir wären alle perfekte Redner. Das ist natürlich ganz großer Unsinn.
Die Stimme ist eben unsere individuelle Visitenkarte. Unverwechselbar und nur begrenzt veränderbar.